SWR 2 Lesenswert Gespräch.
In Klagenfurt haben Sie einen Text vorgetragen, der mich sehr beeindruckt hat, weil er zwischen Melancholie und Ironie changierte. Und auch in Ihrem neuen Roman Blauwal der Erinnerung schaffen Sie genau das auf einer langen Strecke. Es ist die Geschichte eines Helden, von dem ich zunächst einmal gar nichts gehört hatte. Es ist ein ukrainischer Volksheld und wenn ich es nicht ganz richtig ausspreche, dann dürfen Sie mich sofort korrigieren, namens Wacheslaw Lipinski. Das war schon fast
perfekt.
Ach, danke. Was war das für ein Kerl und wie sind Sie auf den gekommen?
Wacheslaw Lipinski war ein ukrainischer Denker, ein Soziologe, einer der ersten, ein Philosoph, ein Historiker, ein Politiker, gescheiterter Politiker, ein Hypochondriker, ein unerträglicher Mann, ein Tuberkulosekranker und einfach der pro Tag 20 Briefe geschrieben hat, zum Beispiel. Man könnte von vielen Perspektiven und vielen Sichten sein Leben darstellen, von sehr vielen.
Wann haben Sie zum ersten Mal von diesem sehr vielfältigen...
Sie haben gesagt, das ist ein ukrainischer Volksheld, das stimmt gar nicht. Er ist eben kein Held. Und von ihm weiß man in der Ukraine sehr wenig. Es gibt nicht einmal ein Grab. Er wurde zwar in der Ukraine begraben, aber in den 60er Jahren wurde sein Grab ein Kolhose-Mitarbeiter mit einem Traktor hat den polnischen Friedhof in diesem Dorf zu Boden gemacht. Und da irgendwo in dieser Erde sind seine Knochen. Und ich war in seinem Museum, in seinem Geburtshaus, Gott sei Dank steht er. Und dort bekommt man wirklich ein komisches Gefühl, dass das kein Grab ist und keine Erinnerung, aber die Knochen unter der Erde irgendwie, sie bewegen sich. Ja? Sie wollen wieder irgendwie in die Erinnerung zurück. Also das ist schon unheimlich.
Und wie haben Sie zum ersten Mal davon gehört?
Als ich nach Wien gezogen bin, 2011, das war für mich wichtig, irgendwie diesen deutschsprachigen Raum zu ukrainisieren und zu meinem eigenen zu machen. Und ich habe viel recherchiert. Ich habe begonnen, diese Geschichte der Ukraine, also diese Emigrationsgeschichte 1918, 1920 zu lernen, zu studieren. Und ich habe gefunden, dass in Wien eben, das war ein erster Punkt, wo alle Emigranten aus der Ukraine gekommen sind, als die ukrainische Unabhängigkeitsbewegung gescheitert ist. Und alle, die für die ukrainische Volksrepublik gekämpft haben, nach dem Zerfall Österreich-Ungarn, die mussten fliehen, weil die Bolschewiken gewonnen haben. Und viele davon sind in Wien zuerst, also haben sich wieder gefunden. Danach sind sie auch nach Deutschland, in die USA geflüchtet und so zerstreuten sich. Und Wacheslaw Lipinski war erster Botschafter der Ukraine eigentlich. Dieser Staat hat sehr kurz gehalten, nur ein paar Monate. In der Ukraine in der Zeit war wirklich ein Chaos. Mehrere Armeen haben gegenseitig gekämpft. Ja, es war keine Chance. Auch Europa hat nicht wirklich geglaubt, Westeuropa, dass hier zwischen Polen und Russland ein unabhängiger Staat sein kann. Wacheslaw Lipinski war anderer Meinung. Er war so ein leidenschaftlicher Stadtbauer. Er dachte, er war kein Nationalist, er war kein Linke. Er hat die beiden Richtungen der Ideologien gehasst. Er war immer in der Mitte und war für einen Staat, ja, dass man als Erster einen Staat bauen soll. Und wie kann man also... Er war ein Utopist auch, ein Mann, der die Welt verbessern wollte. Und ich liebe solche Geschichten. Natürlich ist er gescheitert, weil solche Menschen...
Sie sagen so leicht, dass er gescheitert ist. Vielleicht hat er nicht zu Lebzeiten das erreicht, was er sich vorgestellt hat. Aber in der Nachwirkung, sonst würde es auch nicht dieses wunderbare Buch geben, ist er dann vielleicht auf höherer Ebene dann doch gar nicht gescheitert. Insofern...
Das war meine Aufgabe, irgendwie so metaphysische Aufgabe. So habe ich gespürt vielleicht auch.
In ihrem Roman stolpert die Erzählerin, über die wir gleich auch noch sprechen werden, über einen Nachruf auf Lipinski, da war er gerade gestorben. Wie hat der Mann denn seine letzten Lebensjahre verbracht?
Eben danach ist er in Österreich geblieben. Er war auch kurz in Berlin 1927, so ein Jahr, weniger als ein Jahr. Aber Wind war das, was ihn immer vertrieben hat. Er war Tuberkulosekranke und viele Städte, viele Orte waren für ihn einfach tödlich. In der Zeit hat man Tuberkulose nicht heilen können, nur Luftkur, so genannt, ja, in den Bergen.
Einatmen, ausatmen.
Genau. In den Bergen musste man sich aufhalten lange und die Heilung sah so aus, man legte sich einfach hin, irgendwo zugedeckt. Es war Schnee überall und Tannen und Bergen und man atmete einfach. Ja. Und das war wirklich so. Er hat aber geglaubt, er war wirklich ein Hypochondra, als der, der auch sehr viele andere Krankheiten hatte. Und er war sehr belesen, er hat das verfolgt, wann und Tuberkulose dann wirklich dann geheilt werden kann. Und leider ist das erst nach dem Zweiten Weltkrieg passiert, glaube ich, oder? Von einem, ich habe jetzt nicht in der Erinnerung, wer das erfunden hat, diese Antituberkulose, oh, wie heißt das auf Deutsch?
Also ich bin auch kein Medizinhistoriker,
ja, aber ich weiß sicher, dass dieser Mann, dass das erfunden hat, er stammt auch aus Kiew, auch ein Jude, glaube ich, war er, der geflüchtet ist, oder seine Familie, auch in der Zeit 1918 und so weiter, weil die Juden haben auch in der Zeit sehr viel gelitten in der Ukraine und viele, viele sind geflohen.
Ich habe vorhin schon angedeutet, der Roman besteht aus zwei Erzählebenen. Zum einen wird die Geschichte Lipinskis rekonstruiert, zum anderen haben wir eine Erzählerin, eine Schriftstellerin, die diverse Lebens- und Liebeskrisen durchlebt hat. Und die findet nun Halt in dieser historischen Biografie. Und das Interessante bei diesem Roman ist, dass sie auf sehr kunstvolle Weise Verbindungslinien ziehen zwischen diesen beiden Biografien. Insofern müssen wir uns jetzt ein bisschen auch beschäftigen mit der Erzählerin. Was ist denn das für eine Figur?
Eine komische Frau ist sie einfach, die zu Hause sitzt und Angst hat, draußen zu gehen, und sie ist gescheitert, genauso in ihrem Privatleben. Sie hat enorm Angst, sie verlässt eben die Wohnung nicht, sie ist zweimal oder dreimal schon geschieden und versucht einfach das alles zu verstehen, zu analysieren, warum es passiert ist mit ihr, ob es nur ihre private Sache ist, etwa, ob diese Angst vielleicht irgendwelche andere, tiefere Gründe hat. Dann kommt dann plötzlich alles rauf, also auch die Geschichte ihrer Eltern und ihrer Großeltern vor allem, die Geschichte des 20. Jahrhunderts in der Ukraine, die besonders blutig war und die konnte auch nicht einfach so vergehen. Ja? Die Traumata bleiben und darüber wurde wenig gesprochen, was in diesem Teil der Europa passiert ist im 20. Jahrhundert. Schreckliche Sachen, also Polen, Ukraine, Weißrussland, das waren eben diese Front von vielen Armeen, von vielen Kämpfen, Kriege, töten.
Ja. Und sie saugt
und die,
das alles?
Die überlebt haben, die haben auch ihre Kinder gehabt, aber diese Trauma dann
weitervererbt.
Unbedingt.
Tatsächlich ist es so, dass aber man das den Eindruck hat, die Hauptfigur hat all die Leiden der verschiedenen Generationen aufgesogen. Aber vielleicht schauen wir uns abgesehen davon mal die Soziopsychologie dieser Figur an. Sie haben es schon gesagt, sie ist mehrfach geschieden, sie hat ein katastrophisches Liebesleben. Ja, warum scheitern denn all die Beziehungen?
Vielleicht weiß man nicht, wie man richtig liebt. Vielleicht weiß man gar nicht, was die Liebe heißt. Vielleicht kann man nicht wirklich offen sein, weil eben Angst, enorm Angst da ist. Und diese Angst ist was anderes, es ist viel tieferer geht. Also es ist keine Angst vor Hunden oder so. Es ist eine existenzielle Verlorenheit vielleicht. Ja? Wenn wir über diese Entwurzelung sagen, und ich würde sagen, das 20. Jahrhundert in der Ukraine bedeutet eine Entwurzelung. Die Geschichte, die vorher war, sie wurde abgebrochen mit der Gründung der Sowjetunion. Es war eine Mauer plötzlich, auch in der Erinnerung. All diese Menschen, die etwas gemacht haben, wurden weggejagt und alles, was sie gedacht haben, genauso. Die europäische Ukraine war weg. Und mit dieser Abbrechung der Geschichte passiert sehr viel. Weil dann plötzlich steht man ohne irgendwie auf dem Platz, wo nichts ist. Ja? Du hast keine Wurzeln. Hast du absichtlich die vergessen oder sich abschneiden lassen? Du hast das selber gemacht. Ja? Und wenn man diese Tradition hinter sich nicht hat, diesen Boden nicht hat, dann bekommt man enorm Angst. Ja? Weil dann versteht man nicht, was man ist überhaupt. Mhm. Das war vielleicht auch ein Grund dafür, warum sie in ihrem Leben so scheitert.
Wir lernen jetzt sie mal kennen, die Erzählerin.
Sie lachen, das ist überhaupt nicht zu lachen. Ich habe nicht diese Stelle ausgesucht.
Ja, ich habe sie ausgewählt.
Genau, und vielleicht ist das die schlechteste Stelle in diesem Buch.
Nein.
Auf jeden Fall, wenn die Stelle...
Sie ist zauberhaft, glauben Sie der Autorin nicht. Ich weiß das besser.
Wenn Ihnen die Stelle nicht gefällt, dann bedeutet das, dass es schlecht ausgewählt wurde. Nicht, weil ich schlecht geschrieben habe. Aber ja, eben das Buch ist auf Ukrainisch geschrieben und auf Deutsch.
Das sollte man vielleicht dazu sagen. Ja, genau. Es ist eine Übersetzung von Maria Weißenböck.
Genau.
Und ich, der ich das ganze Buch gelesen habe, Sie vielleicht noch nicht, was schade ist, das sollten Sie unbedingt nachholen, kann ich Ihnen sagen, das Besondere an dieser Übersetzung, jedenfalls war das mein Eindruck, dass es nicht nur einfach eine Übersetzung war, sondern eher so etwas wie eine Nachdichtung. Frau Maliatschuk schreibt sowohl auf Deutsch, journalistische Texte, Kolumnen schreiben sie, aber eben auch auf Ukrainisch. Der Text in Klagenfurt, das ist die Eingangsvoraussetzung, war auf Deutsch geschrieben. Und das Interessante war, dass diese Übersetzung diesen besonderen Klang, von dem ich am Anfang gesprochen habe, ganz gut ins Deutsche transportiert. Waren Sie zufrieden mit der Übersetzung?
Sehr. Wir haben viel zusammengearbeitet.
Immerhin. Ja. Jetzt habe ich vielleicht die falsche Stelle ausgewählt, aber die Übersetzung immerhin ist gut. Bitte sehr.
Ja. Der Kapitel heißt Königin des Schimmels. Ich wollte immer klug sein, aber ich habe meine Chance verspielt, indem ich meine Begaben, Wissen anzusammeln, nicht nutzte. Neues zu erfahren war meine Leidenschaft, bis die andere Leidenschaft, die weltliche, menschliche, in meinem Leben die Oberhand gewann. Anstatt meinen Verstand zu trainieren, übte ich mich im Leiden. Statt mich am Lesen zu berauschen, ertränkte ich meinen unerträglichen Schmerz in Alkohol. Ich bevorzugte die Liebe und vernachlässigte die große Kunst des klaren Denkens. Die Jahre, die ich dem täglichen gewissenhaften Selbststudium hätte widmen sollen, vergingen auf der Jagd nach dem persönlichen Glück, das als solches nicht nur eine Illusion des Glücks sein kann, eine Illusion von der Jagd nach dem Glück. Ich wurde nicht glücklicher und die verlorene Zeit war nicht zu ersetzen. Ich erlebte Gefühle, aber die Weisheit erlebte ich nicht. Als Mädchen durchforschte ich alle städtischen Büchereien, nur um die Unendlichkeit des menschlichen Verstandes zu spüren. Wenn ich an mich zurückdenke, an meinen offenen Mund und an den fragenden Blick, überkommen mich Mitleid und Stolz zugleich. Stolz auf mein damaliges und Mitleid mit meinem jetzigen Ich. Die örtlichen Bibliotheken waren nicht berühmt für ihre Bestände, die eher ärmlich als einzigartig waren. Aber ich war begeistert und hielt jedes Mal den Atem an, wenn ich ungeduldig darauf wartete, mir ein weiteres Buch einverleiben zu können. Es aufzusaugen, wie die Haut Jod aufsaugt, das zur Prophylaxe in einem Gittermuster aufgetragen wird. Die Vorfreude auf ein Buch war ebenso wichtig wie das Lesen desselben, manchmal sogar wichtiger. Ich war in allen städtischen Bibliotheken eingeschrieben und sogar in den Bezirksbibliotheken, wo es nichts gab außer Tageszeitungen, einigen Dutzend abgegriffener Krimis und Regalen mit sowjetischen Enzyklopädien. Mir schien, als könnten sich in diesen von der Zivilisation vergessenen Winkeln den Forschern unbekannte Schätze verbergen, verlorene altslawische Manuskripte oder wertvolle Inkarnabeln aus dem Mittelalter. Vielleicht wäre ich eine gute Archäologin geworden. Ich fand bei meiner Suche nichts, verlor aber nie die Hoffnung. In den Bezirksbibliotheken arbeiten lebenswürdige Frauen mit breiträndigen Brillen, gekleidet in grau oder braun, manchmal mit großen, perfekt geflochtenen Haarknoten auf den Hinterkopf und erhabenen Muttermalen am Kinn. Ihre ruhige Anwesenheit verlieh den meist winzigen Räumlichkeiten eine beinahe familiäre Atmosphäre. Ich fühlte mich hier wie zu Hause, vor allem wenn die Bibliothekarinnen, sie waren immer zu zweit, begannen die Blumen zu gießen oder ihr von zu Hause mitgebrachtes Mittagessen auszupacken. Ich saß direkt vor ihnen im sogenannten Lesesaal, der aus zwei einander geschobenen Tischen bestand, und blätterte in sowjetischen Enzyklopädien, während die Bibliothekarinnen zum Mittag aßen und dabei ein ungezwungenes Gespräch mit den betagten Stammlesern führten. Ihr Essen verströmte den köstlichen Geruch von Bratkartoffeln, dazu die obligatorische saure Gurke oder von fleischlosem Plov, aber mit Tomatenpaste, das mir vor Hunger schlecht wurde. Ich weiß noch, wie ich einmal mit meiner Biologie-Hausarbeit zu ihnen kam, ich sollte einen Aufsatz über das Auge der Schnecke schreiben. Die Bibliothekarinnen schauten einander ratlos an. Das Auge der Schnecke. Und sie begannen alles zu durchstöbern, was sie über Schnecken hatten, bis hin zu Volksliedern. Doch über das Auge der Schnecke fanden sie nichts. Sie vergaßen sogar ihr Mittagessen. es ist mir immer noch unangenehm, denn in Wahrheit hatte ich mich verhört und sollte einen Aufsatz über das Auge der Zecke und nicht der Schnecke schreiben. Die Biologielehrerin hatte angedeutet, dass Zecken außergewöhnliche Geschöpfe seien. Während des Geschlechtsakts wachse ihnen ein zusätzliches viertes Paar Beine und ihre Augen würden sich maßgeblich von denen anderer Lebewesen unterscheiden. Wodurch, genau habe ich bis heute nicht herausgefunden. Der Prozess der Erweiterung meines persönlichen Universums endete ungefähr mit 22. Danach habe ich kein nennenswertes Buch mehr gelesen und keine nennenswerten Gedanken mehr gedacht. Mein Körper verdorrte wie ein junger Baum, in dessen Krone eine Mistel wuchert. Diesen Zustand hätte man den Zustand der satten Zufriedenheit mit dem, was ist, nennen können. Mir kommt vor, als hätte ich einige Male etwas Ähnliches gesagt, aber sofort wieder vergessen, denn mein von Natur aus unzuverlässiges Gedächtnis verflüchtigte sich mit den toxischen Ausdünstungen der häufigen Rauschzustände noch mehr. Ich zog nach Kiew, arbeitete tagsüber und traf mich abends mit Freunden, deren Universen ebenfalls vor langem aufgehört hatten zu wachsen. Gefangen in unserem Bewusstsein, in dem Angst und Selbstverblöden verherrschten, rechtfertigten wir unsere Faulheit voreinander und hatten kaum Empfindungen. Deshalb mussten wir zur Schärfung unserer Gefühle regelmäßig den Alkoholspiegel heben. Wir sehnten uns nach Dramen, Tränen, hitzigen Diskussionen, Beleidigungen und Abschieden für immer, nach allem, wofür man sich am nächsten Morgen normalerweise schämt. Ich wiederholte gerne, dass ich alles über alle wisse, bohrte meinem Gegenüber den Finger in die Brust und schrie tränenüberströmt: Ich weiß alles über dich, ich durchschaue dich völlig. Woher diese tränenreiche Allwissenheit kam, weiß ich nicht. Mein Kosmos verschimmelte von innen her und um zu überleben, musste ich mir ständig vorsagen, dass mein Leben und ich außergewöhnlich seien, dass ich mich selbst realisiert hätte und nichts Neues brauchte. Ich war die Königin des Schimmels und meine Freunde die Ritter des Bierordens und einer Flasche Whisky für ihr letztes Geld. Als ich aus ihrer Umlaufbahn verschwand, atmeten sie erleichtert auf und wurden vorbildliche Familienväter.
Danke. Tanja Maljatschuk, die ist aus dem Blauwald der Erinnerung. Und jetzt könnten wir mal eine Abstimmung machen, ob das eine gute Stelle war oder nicht. Aber das lassen wir sein. Ich glaube, der Applaus hat das auch gezeigt. Die Stelle ist sehr schön, weil sie eben genau diese Tonalität, von der ich vorhin gesprochen habe, ganz gut illustriert. Es geht um sehr viel. Die Autorin hat aber immer einen, sagen wir mal, ironischen Augenaufschlag in ihrem Text, um die Szenerie einzufangen. Und man findet in dieser Passage ganz wunderbare Sätze, wie zum Beispiel: Ich bevorzugte die Liebe und vernachlässigte die große Kunst des klaren Denkens. Das ist doch schon mal sehr lustig. Wenn wir das jetzt rückbeziehen auf unsere historische Figur, wie war denn das bei Lipinski?
Ich habe sein Leben rekonstruiert, zu winzigen Details, aber über die Liebe wusste ich gar nichts. Er war verheiratet, aber er hat wenig selber über seine Liebe gesprochen. Er war ein würdiger Mann, er würde nie etwas erzählen von seiner Frau oder so und warum seine Beziehung gescheitert ist. Und ich musste das alles erfinden quasi. Ich hatte nur ein kleines Foto von seiner Frau, ich hatte nur eine Erwähnung in seinen Briefen, wo es stand, dass manchmal verschenkt Herrgott manchen glückliches Privatleben und manchen nicht. Und ich gehöre zu der zweiten Kategorie. Und Schluss, nichts mehr. Und dann, ich habe das rekonstruiert. Das war die größte Aufgabe, die schwierigste Aufgabe, die interessanteste Aufgabe, weil schließlich ist das Buch auch über die Liebe und über die Beziehung, über das Scheitern und der Beziehung und er war
vielleicht muss man ergänzen, ja, dass Lipinski eine Frau hatte, die nicht wirklich etwas anfangen konnte mit seinem...
Nein, niemand könnte etwas anfangen mit der Idee, weil die Idee so wahnsinnig war in der Zeit. Ja? Mhm. Niemand hat geglaubt.
Aber man könnte ja auch sagen, dass die Ehefrau ein bisschen Verständnis ihm entgegen hätte bringen
sie
können.
Sie stammt aus Krakow, Polin war sie und auch also adelige Familie und da wurde kein Verständnis für eine unabhängige Ukraine sein, ja, in der Zeit vor allem. Deshalb war das wirklich im Voraus klar, dass das nicht funktionieren wird.
wie diese Liebe scheitert, warum sie scheitert, ist tatsächlich eine große literarische Leistung. Ich habe mich gefragt, als Nichtkenner der Biografie Lipinskis, ist das jetzt historisch überliefert oder nicht? Sie haben die Antwort schon gegeben. Der Roman ist im Grunde genommen ein Projekt, und zwar dieses große, gefräßige Ungeheuer, was auch auf dem Titel erwähnt wird, diesen Blauwal der Erinnerung. Dazu sollten wir vielleicht zuletzt noch zu sprechen kommen, in dieses Lebewesen hineinzugehen und all das Vergessene in der Geschichte der Ukraine herauszuholen und daran zu erinnern. Wie sind Sie auf dieses Bild gekommen?
Sehr oft werde ich gefragt und sehr oft sage ich etwas anderes oder einfach gekommen. Einfach ist das so passiert. Einfach, das ist ein Buch über die Zeit, glaube ich. Mhm. Ich war genau in diesem Zeitpunkt meines Lebens, wo diese Fragen und diese Ängste sehr stark waren. Was ist Zeit? Was ist der Sinn des Lebens? Warum sind wir da? Was passierte mit Leben von den anderen Menschen früher? Es gab schon so viele großartige Menschen auf dieser Erde, ja? Und sie sind teilweise auch vergessen, weil wir entscheiden, an wen erinnert wird und an wen nicht. Ja?
Und dann kann man Romane schreiben.
Und dann plötzlich schreiben. Kam ein Wal, ja, ein Wal, das größte Tier in der Welt, glaube ich, ja. Und wichtig ist, dass dieser Wal nicht boshaft ist, völlig harmlos. Er kann nicht einmal beißen. Er öffnet einfach den Maul und verschluckt alles, was im Wasser gerade passiert, was es gibt da. Ich habe neulich gehört, dass ein Wal wurde gefunden tot. Er hat 40 Kilo Plastik geschluckt. 40 Kilo, das ist wirklich sehr viel, aber das ist nur so nebenbei eine Geschichte.
Der Witz ist nun, dass Literatur in der Lage ist, diesen Erinnerungsplankton wieder herauszuziehen aus dem großen Walbauch und tatsächlich uns daran erinnern lässt an Figuren wie Wojciech Lipinski. Und das ist ihre Leistung, dass sie es geschafft haben, diesen Mann ein literarisches Denkmal zu setzen. Ich könnte mit Ihnen da wahrscheinlich noch stundenlang über diesen Roman reden. Und ich glaube, da wir es nicht tun können, empfehle ich diesen Text noch einmal sehr, weil er auf vielen Ebenen funktioniert. Er hat eine ungeheure emotionale Dichte. Sprachlich ist das beeindruckend, wie diese Erzählebenen Vergangenheit und Gegenwart miteinander verbunden sind. Ja, Tanja Maljatschuk, vielen Dank. Der Blauwal der Erinnerung hat mich sehr überzeugt. Vielen Dank.
Ich danke Ihnen sehr. Danke. Danke fürs Zuhören.